Ich habe keine Ahnung, warum ich mir dieses Thema ausgesucht habe. Langeweile, weil wenn mein Leben eines gerade nicht ist, dann ist es in irgendeiner Hinsicht langweilig. Und Langeweile ist ja auch was sehr Schönes, wenn ich einfach mal nichts tun muss, mich einfach entspanne und ein Buch lesen. Ein Buch lesen, weil ich Zeit habe dafür. Allein das wäre schon mal schön. Nee, Langeweile ist jetzt gerade nicht mein Problem, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie, ich hab mich damit beschäftigt und fand es irgendwie interessant. Mich hat es interessiert. Vielleicht deswegen, weil ich es nicht habe. Weiß nicht, wie es euch geht gerade, ob ihr sagt, mein Leben ist gerade eher so langweilig. Langeweile ist ja, wenn ich so vielleicht von einer Routine in die nächste marschiere. Alles ist irgendwie bekannt, alles, ja, ich kenne es schon, es ist nichts Neues. Ich erwarte auch nichts Neues. Es bleibt alles so beim Alten. Mir geht es heute eigentlich gar nicht so um das Thema Langeweile im Allgemeinen, das heißt, ich habe irgendwie zu viel Zeit, sondern Langeweile gibt es auch in Beziehungen. Also wenn ich jemanden sehr lange vielleicht kenne und dann ja, wird es vielleicht langweilig, weil ich schon weiß, was der sagen wird, was als nächstes kommt, weil ich weiß, was er oder sie denkt. Vielleicht geht es euch gerade so mit den Eltern, wenn die älter werden und vielleicht auch dement und dann immer die gleichen Sachen erzählen. Das ist irgendwie langweilig. Weil sie gar nicht mehr wissen, was alles an Spannendem passiert ist in ihrem Leben. Gibt es ja bestimmt auch einiges. Ne? Es ist irgendwie, werden immer die gleichen Sätze, die gleichen Worte, die gleichen Geschichten. Ich weiß schon, was kommt. Weiß ich eigentlich schon. Beziehungen ist auch manchmal so. In der Ehe kann das so sein, dass man denkt, ich weiß doch, was du denkst, was du sagst, was jetzt als nächstes kommt. Das kann mir so gehen im Hauskreis. Ich kenne ja auch Hauskreise. Ich hoffe, ihr habt gerade im Moment nicht so einen, wo man sich denkt, ja, ich weiß schon wieder, in welche Richtung das jetzt läuft, wenn du den Mund aufmachst. Manchmal geht es uns auch so mit Gott, dass uns vielleicht eine Langeweile überkommt. So denke ich, weiß doch schon alles. Kenne ich doch schon. Da geht man vielleicht Sonntagmorgen in den Gottesdienst und denkt sich, naja, alles schon gehört. Kenne ich. Ich habe eine Zeit lang Kindergottesdienst gemacht und es war immer cool, die Kinder zu erleben, wenn man jetzt ihnen sagt, heute geht es um die Geschichte, was weiß ich, Jesus und der blinde Bartimäus. Da gab es immer zwei Sparten, Sparten in Anführungszeichen, von Kindern. Die einen, die waren so, dass sie gesagt haben, das kenne ich schon. Und dann waren sie ganz begeistert, weil sie sich gefreut haben, dass sie sich selber damit einbringen können jetzt. Und da gab es die andere Gruppe von Kindern, die gesagt haben, kenne ich schon. Langweilig. Gib mir was Neues, neue Geschichte, neue Anregung. Auch, ja, auch mit Gott kann es langweilig werden, wenn ich vielleicht schon zu viel in meinem Leben gehört habe. Immer gehört, 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 gehört. Und eigentlich überrascht mich nichts mehr. Und mit Menschen, die ich langweilig finde, ist es so. Ich finde sie meistens deswegen langweilig, weil ich ein Bild von ihnen im Kopf habe. Ein Bild, ich denke, so sind die. Und dieses Bild ist wie eine Folie, die sich immer vor die Menschen legt, mit denen ich zu tun habe. Die hat immer die Folie, ja typisch, ist ja, da weiß ich schon wieder. Ja? Da ist ja erst meine Folie kommt und dann kommt der Mensch. Also ich habe Bilder von Menschen im Kopf und diese Bilder sind so stark, dass ich die Menschen durch die Bilder automatisch bewerte und schon in Schubladen einkategorisiert habe und gar nichts mehr erwarte von denen, dass da irgendwas kommt. Dass es mir langweilig ist im Umgang mit Menschen, ist eher ein Symptom von etwas anderem, nämlich von meiner reichen Bilderwelt, die ich im Kopf habe. Kenne ich schon. Und wir kategorisieren ja auch Menschengruppen ein und sagen, es ist wieder typisch, ne? Typisch die Generation Z, höre ich öfter mal, typisch. Ne, die wollen ja nichts mehr arbeiten. Die wollen ja nach dem Abi machen, die erstmal Sabbatjahr. Oder so, so Sätze. Oder man sagt, naja, typisch die Amerikaner. Die checken gar nichts. Habe ich mir die Woche öfter gedacht. Ja, aber ich habe ein Bild im Kopf. Und dieses Bild bestimmt, wie ich über Menschen denke, wie ich sie sehe. Wenn Gott langweilig wird, dann wird es gefährlich. Dann hat es auch was damit zu tun, dass ich Bilder und Vorstellungen von Gott habe und die so fest sind, dass Gott mich gar nicht mehr überraschen kann. Ja, ich weiß, Gott ist wie so ein Vater, weiß ich, ist ein Bild. Ja, das kenne ich doch. Ist doch nichts Neues für mich. Brauchst mir nichts erzählen. schon 100 Mal gehört. Gott ist wie ein Vater. Bete ich ja auch manchmal, guter Vater oder lieber Vater, Vater unser. Kenne ich. Gott ist ja allwissend. Gott ist allwissend. Der Satz hat mich noch nie berührt, weil was habe ich davon, wenn Gott alles weiß? Das sind Bilder, die ich im Kopf habe. Von Gott, wie er ist oder sein soll. Oder Gott ist gerecht. Gott ist gerecht, das ist halt gerechter Gott. Wie so ein Schiedsrichter, der steht dann da und pfeift. Und irgendwie, ja, ist ja schön, aber das berührt mich auch nicht mehr, das Bild. Gott ist gerecht. Berühren tut es mich dann, wenn ich konkret in Bibelgeschichten reinschaue und ich ganz neu verstehe, was es bedeutet, dass Jesus gerecht ist, wie er Menschen begegnet, dass Gottes Gerechtigkeit ganz anders ist. Dann merke ich, dann macht es was mit mir. Diese Bilder, die ich von Gott habe, die sind ja oft gar nicht falsch, die sind ja richtig. Das, was ich da abspule von, ja, Gott, so typisch Gott, wird mir so nicht sagen, aber ja, so ist er halt, ne? Typisch. Aber was ist denn mit der Fremdheit Gottes? Mit dem, dass er verborgen ist. Die Verborgenheit, die Fremdheit Gottes, wo ist die? Dass Gott nicht von dieser Welt ist, ein ganz anderer. Die ganz andere Perspektive des Reichs Gottes, die irgendwie mit meinem menschlichen Denken oft überhaupt nichts zu tun hat, die völlig dagegen geht. Was ist damit? Dass Gott so der ganz andere ist. Hat es Platz in meinem Leben? Kommt es noch an mich ran? Oder habe ich so starke Bilder und Folien über Gott, dass ich, wenn ich Bibeltexte lese, dann immer gucke und denke, ja, das weiß ich schon. Erkenne ich ja. Kenne ich doch alles. Wo darf Gott mich überraschen? Oder wo darf Gott vielleicht auch komplett mein Denken über ihn, über den Glauben, über mein Leben komplett über den Haufen werfen? Ich habe das in meinem Leben öfter erlebt. Ich habe das schon im Theologiestudium erlebt. Wenn du dich mit Theologie beschäftigst, merkst du dich, das, was du gelernt hast als Jugendlicher, das sind alles tolle Sachen und ein gutes Grundgerüst. Aber dann entdeckst du, es gibt auch eine ganz andere Seite Gottes. Und in der Theologie nennt man das dann Dialektik. Das heißt, du hast immer die eine Seite, das ist das, was du vielleicht kennst, aber Gott ist der ganz andere. Und dazwischen baut sich eine riesige Spannung auf, die kannst du nicht auflösen und sagen, das ist ganz einfach, typisch Gott. Gott ist überhaupt nicht typisch. Der allein schon die Spannung, dass Gott Mensch wird, in Jesus Christus, dass er für uns am Kreuz stirbt, dass er sich da festnageln lässt in Raum und Zeit. Und auf der anderen Seite ist er so groß, dass Raum und Zeit ist für ihn nichts, winzig. Das ist wie wenn ich mit Lego eine Kleinigkeit zusammenbaue und dann ganz stolz bin. So hat Gott halt auch Raum und Zeit ein wenig so zusammengebaut. Das ist für ihn winzig, das ist nichts. Und in dieses Winzige geht er rein als Mensch und lässt sich da, das ist eine Riesenspannung. So könnten wir ganz viele Spannungen, die in der Bibel aufgemacht werden, die könnten wir uns anschauen und sagen, boah, Gott ist ganz anders. Und er überrascht uns immer wieder. Da war Johannes der Täufer. Und Johannes der Täufer hatte auch ein Bild vom Messias im Kopf. Der hat sich das genau vorgestellt, wie das zu sein hat. Lass liegen, das tritt sich fest. Er hatte genau ein Bild, wie Jesus ist. Jetzt sagt er hier in Matthäus 3, Vers 10, die Axt ist schon an die Baumwurzel gesetzt. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Johannes sagte, ich taufe euch mit Wasser, denn ihr wollt euer Leben ändern. Aber nach mir kommt einer, der ist mächtiger als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Wurfschaufel schon in seiner Hand. Damit wird er sein Getreide gründlich aussieben. Seinen Weizen wird er in die Scheune bringen. Aber das Stroh wird er in einem Feuer verbrennen, das nicht ausgeht. Johannes hatte Bilder im Kopf. So einer, der mit der Axt dasteht, wir nennen ihn Holzfäller, Holzfällerhemd, und der steht da und der freut sich schon, weil die Axt ist schon angesetzt. So hat Johannes sich Jesus vorgestellt. Wie ein Holzfäller, der mal ordentlich durchholzt. Jetzt nicht einer, der nett ist oder so. Eher wortkarg, So ein Landwirt, der hier mit Getreide, da machst du jetzt keine Späßchen, sondern die Arbeit muss gemacht werden und es muss ordentlich getrennt werden. Und das ist knallharter Job, das ist einfach ein Knochenjob. Und ne, da kommt jemand, der zieht es knallhart durch. Jetzt kommt da Jesus und jetzt kriegt Johannes mit, der läuft da rum, begegnet Menschen und heilt sie. Hä? Wo ist denn jetzt der Holzfäller hin, der ordentlich mal durchzieht? Und dann ist er schon ein bisschen verwirrt, der Johannes, weil das jetzt mit seinem Bild, was er im Kopf hat, von dem Messias, geht es jetzt leider nicht ganz zusammen mit dem Messias. Oder, naja, er kommt dann sonst grübeln. Eigentlich hat er gedacht, das müsste sein. Und dann sitzt er im Gefängnis. Dort hörte er von den Taten des Christus. Ist das? Fragt er sich aber. Deshalb schickte er seine Jünger zu Jesus und die sind fragen, bist du jetzt der, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Weil Holzfäller bist du nicht. Jesus antwortete ihnen, den Jüngern, geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören. Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Glückselig ist, wer mich nicht ablehnt. Wer mich nicht ablehnt, sagt der Holzfäller, der ordentlich durchzündet, sagt so, glücklich ist, wer mich nicht ablehnt. Johannes war verwirrt, ne? Und sein Bild von Jesus, vom Messias, war nicht falsch. Kann man nicht sagen, dein Bild stimmt nicht. Es stimmt, aber es ist nur ein Bild, das niemals alle Bilder über den Christus abdecken kann. Es ist nur ein Bildchen von Jesus. Jetzt stellt euch vor, wir haben im Kopf, haben wir einzelne Bildchen von Jesus, vom Glauben, von Gott und natürlich auch von anderen Menschen. Wir haben so Bildchen in unseren Schublädchen. Aber wir müssen uns bewusst machen, das ist nicht die Wahrheit. Das ist noch nicht alles. Es gibt noch viel mehr. Und der Johannes, der Täufer, der ist bestimmt ein bisschen enttäuscht. Er ist schon enttäuscht. Aber Enttäuschung ist ein ganz wichtiges Gefühl oder eine ganz wichtige Erfahrung. Weil wenn ich enttäuscht bin und wenn ich nicht sage, ich suche jetzt schnell mal einen Schuldigen, sondern wenn ich ernsthaft enttäuscht bin, dann komme ich der Wahrheit näher. Dann werde ich wieder offen für ganz neue Bilder. Johannes hat sein Bild korrigieren müssen oder er hat seine Bilderwelt erweitern müssen. Ist doch nichts Schlimmes, oder? Und das neue Bild, was dazugekommen ist, ist sogar noch eins, was aus dem Alten Testament schöpft. Jesus zitiert ja einfach ein Jesaja-Wort. Das hatte der Johannes gar nicht auf dem Schirm. Dass da schon was vorausgesagt ist, was aber wichtig ist, über diesen Messias zu wissen. So lade ich uns ein, dass Gott unsere Langeweile, unser Gelangweiltsein, weil wir so Bilder im Kopf haben, dass er das durchbrechen darf, dass da was Neues kommt. Dass wenn Störungen oder irgendwas in unserem Leben auftaucht, wo wir nicht weiterkommen, das sind Lernmöglichkeiten. Da kann ich jetzt was dazulernen. Wenn ich sage, nee, das ist nicht mein Bild, das finde ich blöd, dass du das anders denkst, anders siehst, ja, dann komme ich nicht weiter im Leben, dann wird es schwierig. Ich hatte diese Woche zwei Ereignisse. Zwei Dinge, wo ich was dazu gelernt habe, was mich überrascht hat. Das erste ist Offenbarung 2, Vers 9, habe ich gelesen. Wir hatten im Seniorenhauskreis den Sendschreiben an Smyrna. Und da steht jetzt, da sagt Gott zu der Gemeinde in Smyrna, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Und das ist jetzt ganz wörtlich gemeint. Die sind arm. Die haben nichts. Du bist aber reich, sagt Gott. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sind die Versammlung des Satans. Der Hauptsatz in diesem Bibelwort ist, ich kenne deine Bedrängnis und ich kenne die Lästerung. Die Gemeinde in Smyrna erlebt beides. Bedrängnis von außen, durch Armut die Bedrängnis von innen, weil da Leute kommen, die sagen, wir sind Juden und wir müssen das so machen und hier und da, die sich wie Juden aufspielen, sind aber gar keine Juden, sondern sind die Versammlung des Satans. Was das genau ist, wissen wir nicht, aber es ist Bedrängnis da. Was mich jetzt überrascht hat, ist, die Gemeinde in Smyrna und die Gemeinde in Philadelphia sind die einzigen beiden Gemeinden in den 7-Cent-Schreiben, ist ja aus der Offenbarung, 7-Cent-Schreiben, die einzigen beiden Gemeinden, die werden nicht getadelt. Bei den anderen 4 Gemeinden sagt Jesus, das finde ich gut und das finde ich nicht gut. Diese Gemeinde ist so in Bedrängnis, wird von Gott, aber von Jesus aber nicht getadelt. Jesus kennt und sieht. Und er sieht, dass sie reich sind. Es gibt eine Gemeinde, die habe ich noch nicht genannt, also 2 werden nur gelobt. 4 werden gelobt und getadelt. Und eine kriegt überhaupt kein Lob. Das ist die Gemeinde Laodicea. Auffällig ist, das ist eine Gemeinde, die überhaupt keine Bedrängnis erlebt. Weder von außen noch von innen. Denen geht es richtig gut. Die geht es richtig gut, läuft. Tolle Gemeinde, tolle, super Gemeinde. Und wisst ihr, was Gott sagt? Du bist weder warm noch kalt, lauwarm. Ich will dich am liebsten ausspucken. Bedrängnis ist jetzt kein Kriterium für eine gute Gemeinde. Versteht mich nicht falsch. Aber kann es sein, dass Bedrängnis auch kein Schaden ist? Dass Bedrängnis vielleicht manchmal das offene Fenster ist, durch das die wärmenden Strahlen der Liebe Gottes reinfallen können und was verändern können? Mich hat es tief bewegt, weil Gott sagt, du bist arm, aber eigentlich bist du reich. Und es hat mich wieder daran erinnert, dass Gott die Armen liebt. Das ist auch wieder Reich Gottes. Er liebt die Armen. Er schaut nicht auf die Reichen. Die Armen, die kennt er alle. Die kennt er mit Namen. Die sind ihm wichtig. Um die sorgt er. Da habe ich mir wieder überlegt, kenne ich denn arme Menschen eigentlich? Das ist peinlich. Ich dachte, ich kenne irgendwie so richtig Arme, kenne ich gar nicht. Naja, das ist, jetzt wird es wieder spannend für mich. Es ist jetzt nicht langweilig. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wünschte ich mir, der ich genug habe, dass ich näher bin an Gottes Herz, dass ich das mehr spüren kann, was er spürt, wenn er auf diese Welt schaut, wenn er die Armen sieht und ich sehe die oft gar nicht. Wenn es mir schon manchmal schwerfällt, jemanden zum Essen einzuladen oder jemandem, der in Not ist, zu helfen. Ich dachte, nee, der Glaube, das ist jetzt nicht langweilig. Dieser Vers hat mich total herausgefordert. Ein zweiter Bibelvers, der mich beschäftigt hat, steht in 5. Mose 32, Vers 39. Und da heißt es, Gott kann beides. Töten und Leben schenken. So heißt er. Gott kann beides. Töten und Leben schenken. So kann man jetzt sagen, ja, glaube ich, der kann. Das kann er beides. Er könnte jemanden töten, macht er zwar nicht, Gott bringt jetzt keine Leute um. Er könnte aber auch jemandem das Leben schenken. Das macht er schon manchmal. Beides kann er. Und dann habe ich entdeckt, dass dieser Vers, dass man den eigentlich ganz anders übersetzen muss. Ich habe jetzt hier die Elberfelder Übersetzung, die ist mir relativ wörtlich. Die sagt jetzt, seht nun, dass ich es bin und kein Gott neben mir ist. Ich töte. Nix, ich kann töten. Nicht töte. Dann heißt, und ich mache lebendig. Ich zerschlage und ich heile. Und es gibt keinen, der aus meiner Hand rettet. Klingt ganz anders. Klingt ganz anders. Fordert ganz anders heraus. Gott sagt, seht nun, dass ich es bin. Da ist kein Gott neben mir. Ist irgendjemand, der sagt, ich bin aber auch, ich fühle mich auch irgendwie Gott. Ist da irgendjemand, der mir das Wasser reichen kann? Ist da irgendjemand, der wie ich bestimmt, wann jemand stirbt? Kann das irgendjemand bestimmen, den Tag des Todes? Ich allein. Ich allein bestimme, wann jemand lebt. Ich zerschlage, ich heile. Der Vers ist knüppelhart, er steht im 5. Buch Mose, er kommt auch an anderen Stellen vor. Und wir werden feststellen, sogar im Neuen Testament kommt der Gedanke, der sich hier ausdrückt, vor. Jetzt muss man wissen, im Hebräischen ist es so, ich habe das und mal hier anders farbig markiert, dass das und im Hebräischen nicht was anderes bedeutet, aber dass es nicht bedeutet ein Entweder-Oder. Im Deutschen kannst du es. Ja? Da kann man sagen, ich kann essen oder arbeiten. Also ich kann essen und arbeiten. Essen oder. Eins oder das andere. Beides. Geht. Und so liest man das dann und sagt, naja, ich kann töten und ich kann auch lebendig machen. Das und im Hebräischen ist aber oft ein Wort, was bedeutet, ich habe einen Gedanken, den führe ich aber fort. Ich erweitere ihn durch einen anderen Gedanken. Zum Beispiel die Aussage, ich bin geduldig und freundlich und von großer Güte. Das meint jetzt nicht, ich bin geduldig oder manchmal bin ich auch freundlich oder manchmal bin ich auch von großer Güte. Nein, ich bin geduldig und freundlich und von großer Güte. Oder der Satz, Gott ist ein gerechter Richter und ein Gott, der täglich strafen kann. Und dieses und meint nicht entweder ein Richter oder straftäglich. Nein, es ist ein Richter, und der kann täglich strafen. Meistens bedeutet das und im Hebräischen genau das. Und dann kriegt der Satz auf einmal eine ganz andere Färbung. Dann heißt es hier, ich bin ein Gott, ich töte und im gleichen Moment, in dem ich töte, mache ich auch lebendig. Ich zerschlage und im Zerschlagen heile ich. Als Martin Luther sich mit diesem Satz beschäftigt hat, hat ihn das tief getroffen, weil er genau diese Erkenntnis hatte. Und weil er auf einmal gesehen hat, das ganze Alte Testament, die Geschichte Gottes mit den Juden, das steckt alles in diesem Satz drin. Gott sagt, ich töte, aber gleichzeitig, im gleichen Atemzug, mache ich lebendig. Gott zerschlägt dieses Volk, er schlägt sie, er lässt sie leiden und gleichzeitig heilt er sie. Der Gedanke hat mich irgendwie umgehauen. Wenn ich das auf mein Leben anwende und wenn ich merke, in meinem Leben, wenn Dinge schwierig sind, dann gibt es dieses und. Dann gibt es Gottes Gnade da drin, dass Gott beides kann, dass Gott wirklich Gott ist. Und ich verstehe es nicht und es ist mir auch irgendwie unheimlich. Und trotzdem ist es da. Im Neuen Testament sehen wir das bei Jesus. Indem er stirbt, im Sterben, im Todsein, schenkt Gott neues Leben. Das ist nicht ein Entweder-Oder. Gott macht beides im gleichen Moment fast. Das ist das, was an Ostern passiert. Und das ist eine interessante Perspektive auf das Kreuz. Gott Jesus tötet. Aber wenn wir den Satz ernst nehmen, Gott legt doch den Tag des Todeszeitpunkts fest. Das machen doch nicht wir Menschen. Gott tötet, aber im Gleichen macht er lebendig. Jesus greift dieses Wort wieder auf, wenn er sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Das Weizenkorn, ne, bleibt dann vielleicht schön oder hat sogar innen irgendwie Leben. Da ist noch was da. Wenn du es in die Erde wirfst, dann geht es kaputt. Dann verliert es sein Leben, aber dann passiert was ganz Neues. Indem es stirbt, wird es lebendig. Jesus sagt danach, wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben verliert, der gewinnt es. Hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch. Was für ein Gott. Ich war am Montag auf einer Beerdigung Und ich hatte es noch nie so deutlich vor Augen, dass in diesem Sterben, das ist so ein Sarg vor mir, dass Gott im gleichen Moment lebendig macht. Ich hatte die Kraft der Auferstehung, die war mir in dem Moment so präsent. Indem er tötet, schafft er auch neues Leben. Na, und dann wird es nicht langweilig. Ne? Das ist schon, finde ich, spannend. Und ich glaube, die Bibel ist so spannend und so voll mit Neuem. Gott ist so spannend. Überhaupt das Leben ist so spannend. Die Geschichte, Inge, die war wunderschön, die du da vorgelesen hast. Das Leben ist doch spannend. Wenn mir das zu langweilig wird, dann kann es vielleicht sein, dass ich hinter meinen Routinen und Folien dann irgendwie die Freude verliere an dem, was ich sehe. Aber Gott ist doch so spannend. Wir halten manchmal lieber an dem Liebgewonnenen, das, was wir vielleicht schon erkannt haben, so fest, dass wir uns gar nicht darauf einlassen können, dass da vielleicht in unserem Kopf was durcheinander kommt. Die Risiken und Nebenwirkungen unserer Routinen sind halt leider das, dass wir, naja, dass es uns langweilig wird. Ich möchte euch am Ende noch einen Tipp geben gegen Langeweile. Das ist eigentlich kein Tipp, ist eine Lebensweisheit vielleicht. Und übernimm die Verantwortung. Wenn du sagst, irgendwas ist langweilig, irgendwie so mag ich nicht mehr, dann ist es ein Anzeichen, ein Symptom für etwas. Vielleicht, dass du zu viele Bilder oder zu wenig Bilder vielleicht auch im Kopf hast. Dann übernimm die Verantwortung. Überleg dir, was kann ich tun? Die Gefahr ist auch hier, dass wir sagen, die anderen sind langweilig. Der ist so langweilig, mit dem kannst du gar nicht reden. Hauskreis, das ist ja so langweilig. Mit euch kann ich im Glauben nicht wachsen. So Sätze habe ich schon gehört. Dann sage ich dir, wenn du mit uns nicht wachsen kannst, dann kannst du überhaupt nicht wachsen. Weil es ist egal, wo du bist, wenn du wachsen willst, wirst du wachsen. Übernimm die Verantwortung dafür. Erwarte nicht, dass jemand von außen dich stimuliert, dich kitzelt, dass du lernen kannst. Das gilt für Kinder wie für Erwachsene. Auch Kinder müssen von sich aus lernen. Auch wenn Lehrer sich alle Mühe geben, Anregungen zu bieten und zu stimulieren. Aber wenn ein Kind nicht will, zum Glück wollen Kinder meistens lernen, wollen wir auch noch lernen? Wollen wir uns auch noch überraschen lassen von Gott und vom Leben? Amen.